Marketing, Design, 3D, VR, AR, Print, digitale Events, Internet, Social Media und das alles unter einem Dach. Darüber sprechen wir heute mit Detlef Jakobsmeier. Er ist Geschäftsführer der RLS Jakobsmeier zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater, also einem familiengeführten Unternehmen. Ja, in der Tat, das gibt's heute noch und darüber sprechen wir. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Host des Social Media Schnack Podcast und freue mich, dass ihr da seid.
Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation.
Mediendienstleistende Cross-Media-Agenturen und das im Jahr 2023. Besondere Herausforderung, besonderer Spaß. Das ist das, was ich heute besprechen möchte mit einem, der es wissen muss. Detlef Jakobsmeier von der RLS Jakobsmeier in Paderborn. Hallo Detlef.
Hallo Thorsten, ich grüße dich.
Herzlich willkommen im Social Media Schnack. Wir wollen ein bisschen dazu plaudern, wie Agenturen, Mediendienstleistende heute agieren können und ist breit aufgestellt tatsächlich das, was die Lösung ist. Ihr seid eine von vielen, vielen Agenturen in Deutschland, aber eine, die tatsächlich ein unfassbar breites Portfolio hat. Und ihr seid auch dazu noch eine Ausnahme, immer noch familiengeführt.
Ja, das ist richtig. Also wir haben, das war ein weiter, weiter Weg. Also wir sind ja 1978, als das Ganze startete, weiß ich noch, da haben wir zu Hause gesessen mit der Familie, mein Vater, Mutter. Und da waren wir auch noch ein bisschen lötzig, ein bisschen klein. Aber da ging es darum, dass mein Vater gesagt hat, gehe ich in die Selbstständigkeit, ne, trauen wir uns das zu. Und wir hatten ja kein Geld, es war ja nichts da, es war auch keine große Unterstützung da, sondern es war wirklich ein Schritt, so ja, einfach ins eiskalte Wasser springen. Und dann haben wir damals schon als Familie dahinter gestanden und haben gesagt, komm, das schaffst du, das machen wir. Und so fing das eigentlich 1978 an. Da wurde dann Reprolito Service. Das war ja der erste Name, da übrig geblieben ist halt das RLS heutzutage, aber es waren Druckvorlagen, Druckvorlagenherstellung und das war eigentlich so der Start, fing damals an in der kleinen Küche, ja.
Wahnsinn. Ihr seid, ich habe es gerade gesagt, immer noch familiengeführt. Vater ist noch im Unternehmen, du und dein Bruder und Vater, ihr seid in der Geschäftsführung. Aber da ist mittlerweile die nächste Generation ja auch schon am Start. Es bleibt also tatsächlich familiengeführt und familienorientiert.
Ja, genau. Da sind wir also sehr stolz drauf, weil, also nochmal zu den Ursprüngen, wir hätten das niemals geschafft, wenn wir da nicht immer zusammengehalten hätten und auch wirklich das Ziel verfolgt hätten. Weil gerade in der Anfangszeit, ich meine, gut, er musste raus, er musste die Akquise machen, dann wurde nachts die Sachen abgearbeitet und das hat sich dann so weiterentwickelt. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir wirklich national, international tätig sind und wo wir nochmal zwei Unternehmen ausgegliedert haben. Meine Söhne haben ja auch die Ausbildung hier gemacht. Ich habe drei Söhne und ja, sehr erfolgreich im Filmbereich. Der Julian zum Beispiel, der ja wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreiche Imagefilme und so weiter dreht. Und mein jüngster Sohn ist im Social-Media-Bereich sehr erfolgreich. Insofern hat sich das bei zweien durchgesetzt. Also auch mein Fable Richtung Design und Strategie, Marketing und so weiter. Und einer meiner Söhne ist was Vernünftiges geworden. Der ist jetzt wahrscheinlich Oberstudienrat, Sekundarstufe. Der ist nämlich Mathelehrer. Der ist was Vernünftiges geworden, in Anführungsstrichen.
Nicht so eine brotlose Kunst wie Computer.
Ja, genau, also. Ganz genau.
Ja, ja. Ja, heute macht ihr halt ganz viel. Du hast ein bisschen was beschrieben, was die anderen beiden machen und wo ihr herkommt. Aber RLS zeichnet sich heute durch eine ziemliche Bandbreite aus. Ihr habt das Thema Marketing genauso im Portfolio wie das Thema Strategie, das Thema Vertriebsunterstützung, genauso wie das Thema Begleitung, E-Mail-Marketing und sowas. Social Media hast du gerade genannt, ihr kümmert euch um Webseiten, aber auch VR, AR und sogar, ja, also was heißt sogar, aber auch Print gehört noch nach wie vor dazu und das in allen Facetten und Variationen. 3D-Druck, genauso wie Laser. Was gibt es denn nicht bei der RLS?
Ja, das ist eine gute Frage mittlerweile. Aber es hat sich in diesen 45 Jahren halt so entwickelt. Und wenn ich mal zurückblicke, wir waren vielfach Vorreiter in vielen Bereichen. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch gestärkt hat und auch dazu gebracht hat, wo wir eigentlich heute auch stehen. Wir waren die Ersten, die damals statt Informationssysteme rausgebracht haben. Wir haben ein eigenes System rausgebracht, City Navigator in Bad Driburg, in Bad Ibbingen, in Paderborn. Wir waren die Ersten, die Internetseiten für die Stadt Paderborn zum Beispiel entwickelt hat. Wir waren die Ersten mit dem Padershop, das war sogar im Fernsehen damals, mit E-Commerce, wo wir mit angefangen sind. Das heißt, wir waren immer Vorreiter. Wir haben immer geschaut, wo können wir Vorreiter sein? Wo können wir mit unserer Qualität, die damals entstanden ist von den Druckvorlagen, wie können wir die weiter einsetzen in anderen Bereichen? Und so ist eigentlich auch der Sprung eigentlich gekommen zu diesen ganzen digitalen Themen. Das fing damals an. Wir waren wirklich bekannt für diese hohe Qualität schon mit den Druckvorlagen im Printbereich. Und dann waren wir mal sonntags unterwegs, haben ein Stadtinformationssystem gesehen und das fand ich wirklich grottig. Das war von der Qualität her so schlecht, dass ich mich also selbst am nächsten Tag hingesetzt habe und bin angefangen, selber erste Sachen zu schreiben, umzusetzen. Und so ist eigentlich die erste Idee entstanden zu einem Stadtinformationssystem. Und das ist dann auch sehr erfolgreich umgesetzt worden. Und das war auch der erste Schritt eigentlich so in das Thema Digitalisierung. Und am Anfang hatten wir es so, dass wir vielleicht auch externe Firmen hatten, die zugearbeitet haben. Da sind aber immer Fehler entstanden. So, wer steht dafür gerade? Dein Unternehmen. Und dann haben wir immer mehr gesagt, nein, diese Tätigkeiten, die wir machen, holen wir ins Unternehmen rein und das ist auch das, was uns heute, denke ich, wirklich auszeichnet, dass wir die Sachen, die wir anbieten, auch wirklich im eigenen Unternehmen auch umsetzen. Ja, und das fängt an mit der Strategie, mit dem Marketing, mit Konzepten, was du alles eben schon gesagt hast. Und das kommt halt wirklich aus einem Guss und da weiß der Kunde auch, ich habe einen Ansprechpartner, während er normalerweise zum Drucker, zur Agentur, zur Internetagentur, zum Social Media Dienstleister, zum Filmer und so weiter gehen muss. Hier sind wir halt ein Team und von Anfang an betreuen wir den Kunden dann halt auch und wissen halt auch, unsere Stärken auszuspielen in den einzelnen Bereichen. Es geht halt nicht nur los, du willst eine schöne Webseite haben, ja, die kriegst du tausendfach, ja, sondern bei uns geht es wirklich strategisch, das ist ja auch dein Bereich, auch letztendlich, Thorsten, es geht ja darum, Erfolge zu messen. Das heißt, bevor wir eigentlich anfangen, machen wir die Analysen, wir schauen, welche Mitbewerber sind da, welche Ziele verfolgst du, wir werten nachher wirklich sehr intensiv die Zahlen aus, wir sitzen mit den Kunden wöchentlich teilweise zusammen, vergleichen diese Zahlen auch mit Realzahlen, die vom Vertrieb draußen kommen und das sind dann Sachen, da hat sich also viel Neues aufgetan und nicht mehr das nice to have, ich habe ein schönes Bild oder sonst irgendwie was und das zieht sich in allen Bereichen durch, die wir haben, auch im Bereich 3D, der sehr, sehr stark gewachsen ist, mit Virtuality, Augmented Reality, das ist kein nice to have, sondern wir stärken dadurch Marketing, Service, Vertrieb, Wartung, Messen, Schulen und das ist nachweisbar. Also die Kunden sparen nicht nur Geld, sie haben richtig Mehrwerte dadurch und das ist das Schöne dabei, dass wir nicht nach Bauchgefühl arbeiten, sondern wirklich nach Zahlen und Fakten und das überzeugt halt auch unsere Kunden, die wirklich regional, national und international tätig sind.
Nichtsdestotrotz schafft ihr das natürlich nicht ganz allein aus euren Kräften heraus. Ihr habt starke Partnerschaften und diese Partnerschaften ergänzen dann eure strategische Arbeit mit und am Kunden und für euch selber natürlich auch, weil, ich meine, wir können uns das ja alles vorstellen. Wenn man so ein breites Portfolio hat, kann man nicht in allem 100% Vollgas den ganzen Tag geben. Das funktioniert nicht. Ne? Dann bräuchtet ihr 200, 300 Leute im Haus, ja, in jeder Disziplin das alleine stemmen zu können, diese starken Partnerschaften, wie haltet ihr die als Agenturleitung zusammen?
Da muss ich dir leider widersprechen, weil wir haben als starke Partnerschaften haben wir nichts. Wir haben im Offset-Bereich, wenn größere Auflagen anliegen, ja. Mhm. Und das ist halt auch, was uns auszeichnet. Ja, ich gebe dir recht, wir müssen eigentlich 200 oder was weiß ich, oder 100 Mitarbeiter haben. Aber das ist genau unsere Stärke, die wir haben, die Teams. Was die hier wegbügeln, da sagen auch wirklich unsere Kunden, das ist unglaublich, was da gemacht wird, weil die Spaß haben, weil die mit Herzblut da dran sitzen. Aber die Sachen, die hier gemacht werden, die dort aufgelistet sind, die werden hier im Haus erbracht. Und deshalb, das muss ich immer ganz doll betonen und das ist auch der Unterschied, was uns dann auch wirklich auszeichnet. Das sind Sachen, die wir hier im Haus machen. Wenn das ganz spezielle Dinge sind, wie jetzt zum Beispiel, wo wir auch wirklich sagen, Offset-Druck mit 100.000 Auflage oder Rollen-Offset oder sowas im Printbereich. Das ist klar, das machen wir dann mit Partnern zusammen. Aber alle strategischen Sachen, Design, die digitalen Themen, 3D, VR, AR und so weiter, die werden hier bei uns erbracht.
Wahnsinn. Also das spricht für nicht nur dafür, dass ihr eine enorme Schlagkraft mitbringt, sondern eben auch eine extrem hohe Flexibilität Und diese Teams, die du angesprochen hast, die arbeiten dann interdisziplinär zusammen.
Ganz genau. Also es ist wirklich der große Vorteil, wo wir auch gesehen haben, auch Thema Homeoffice, da kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen. Das funktioniert also wunderbar, hat gut funktioniert und wir haben eine super Stimmung in den Teams und man sieht einfach, das ist immer das, was ich auch von Anfang an gemacht habe, sehr viel Verantwortung abgeben. Also nicht, dass ich jetzt da stehe als Geschäftsführer oder so und bin immer hier und mache dies und jenes und nein, einfach auch zu sagen, ich vertraue den Teams, ich habe da großes Vertrauen drin, ich weiß, ihr bringt super Leistung und das ist auch das, was wieder rückgespiegelt wird oder was mir entgegengebracht wird, weil ich einfach sehe, die haben Bock, die sitzen zusammen, ne? Und ich merke einfach, wie verantwortungsvoll diese Projekte auch durchgezogen werden. Also vom Projektmanager angefangen, vom Vertrieb bis hinten nachher wirklich zu den einzelnen Mitarbeitern. Und sie sehen ja auch, und das ist auch wichtig, auch für Unternehmen, den Erfolg ernten sie auch selber direkt mit dem Kunden. Also es ist selten, dass ich mich mal wirklich dann auch einschalte, sondern auch das ist wichtig, dass dann der direkte Kundenkontakt auch stattfindet und die Mitarbeiter auch dann wirklich merken und spüren, hey, das, was ich mache, ist eine gute Geschichte hier. Das kommt gut an. Ne? Und die stacheln sich auch gegenseitig positiv auf. Und das finde ich klasse. Also es macht mir wirklich richtig, richtig Spaß, meinen Teams zuzuschauen. Es ist ein tolles Team. Wir haben junge Leute, wir haben erfahrene Leute. Es macht einfach wirklich total Spaß. Und das Thema Homeoffice, wie gesagt, hat auch hervorragend funktioniert, auch heute noch. Da sind wir auch sehr offen. Ich denke, das ist auch wichtig, gerade beim Thema Recruiting und Mitarbeiterbindung und Gewinnung, heute zu sagen, nee, Homeoffice finde ich nicht gut oder so, das ist einfach nicht so dolle halt. Ne? Und wenn ich so einen Herrn Gruppe höre, da gehen mir so ein bisschen die Haare hoch, der dann gesagt hat, wer zu Hause arbeiten kann, ist unwichtig. Also ja. Als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ob er es wirklich ernst gemeint hat, dem kann ich nur völlig widersprechen. Vielleicht passt das bei ihm, ja, wenn genäht werden muss oder so. Vielleicht hat er es auch anders ausgelegt, das möchte ich jetzt hier nicht beurteilen. Aber ich kann nur von meiner Person oder unserem Unternehmen sagen, es hat hervorragend geklappt vom ersten Tag an. Wir haben auch vorher zusammengesessen, wir haben auch gesagt, es ist natürlich auch ein sehr großes Vertrauen, was entgegengebracht wird vom Unternehmen. Aber ich habe die Leistung gesehen, die war einfach da. Es wurde sogar besser und länger, nicht besser, aber auch länger gearbeitet teilweise, weil mehr Ruhe da war. Und das hat toll geklappt. Das war richtig klasse. Und wir setzen das bis heute auch fort.
Seid ihr denn situativ reingestartet in die Homeoffice-Thematik, also aufgrund der Corona-Situation damals?
Absolut. Ne? Also wir haben natürlich im produktiven Bereich, wird es natürlich logischerweise schwer, wenn unten die Maschinen zu bedienen sind, Großformatdrucke und Veredelung, Werbetechnik und diese ganzen Bereiche. Das ist ganz klar. Aber alles, was möglich ist, sage ich mal, im Homeoffice, da haben wir eigentlich auch gesagt, okay, so, wie oft möchte ich hier sein? Ein Tag, zwei Tage oder drei Tage? Wir haben auch schnell gespürt, ich denke auch bei anderen Unternehmen, dass Mitarbeiter dann irgendwann auch mal gesagt haben, ist doch schön, wenn man mal wieder in der Firma ist halt und soziale Kontakte auch hat halt. Ne? Aber es hat super funktioniert und insofern sind wir da auch sehr, sehr glücklich, dass wir auch da, sag ich mal, einen guten Weg gefunden haben und es ist letztendlich auch wieder was Positives für die Mitarbeiter halt, ne?
Definitiv. Ja, also erstmal finde ich gut, dass ihr nach wie vor dabei seid, also die Vorzüge von Homeoffice auch tatsächlich erkannt habt. Ganz viele Unternehmen kehren ja wieder zum alten Normal zurück und holen die Menschen wieder zurück in die Büros und in die Arbeitsstätten, trotz der ganzen Vorteile, die da sind. Ich meine, es sind ja nicht nur die Sachen, dass du bei vielen Mitarbeitern auch viel Platz brauchst, was logischerweise dann auch Kosten verursacht. Es hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber Produktivität eben auch. Ich meine, schöne Sache, wenn bei euch gut erkannt worden ist und die Situation gibt es ja in vielen Unternehmen, dass die Produktivität auch durchaus gesteigert worden ist, weil die Konzentration auch plötzlich da war. Keine Ablenkung mehr. Das Positive mit den Kollegen schnacken heißt natürlich auch ab und zu negativ, weil man aus dem Flow herausgerissen werden kann, jederzeit, wenn das Telefon geht und plötzlich zu irgendwelchen Meetings ad hoc gerufen wird oder vielleicht die Kaffeetasse doch wieder leer ist und man 10 Minuten länger rumsitzt oder steht, was ja nicht schlimm und verwerflich ist, ja, ganz im Gegenteil. Aber tatsächlich hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Produktivität Einzelner. Deswegen cool, dass ihr dabei bleibt. Wie hat euch denn Corona überhaupt an sich die Zeit beschert? Also was ist da für euch drin gewesen? Ganz viele Agenturen ging es in der Zeit nicht so gut. Ja, leider Gottes, viele Kollegen mussten auch die Fahne wieder einziehen und haben aufgeben müssen, andere haben sich Investoren ins Haus geholt und sowas. Wie habt ihr die Zeit verkraftet?
Also ich muss sagen, eigentlich sehr gut, weil zu dem Zeitpunkt natürlich das Thema virtuelle Messen und die 3D-Themen natürlich richtig hochgepumpt sind. Also da haben wir eigentlich sehr viele frühzeitig Konzepte entwickelt, wie man Unternehmen dort weiterhelfen kann. Also insofern war das super. Betroffen ein bisschen war der Bereich natürlich, wenn es um Werbetechnik geht oder um solche Dinge, wo du wirklich dann auch wieder raus musstest, um welche Sachen zu machen. Ich meine, das ist völlig klar. Aber, und das ist auch gleichzeitig wieder unser Erfolgsrezept, dass wir natürlich dann diese breite Mischung haben, ne, und die Bereiche einfach dann auch funktionieren, untereinander funktionieren. Und wenn es mal in einem Bereich vielleicht ein bisschen weniger ist oder so, dass die anderen Bereiche aber weiterlaufen halt. Und insofern haben wir da keine Einbrüche gehabt. Und ja, das ist eigentlich sehr gut gelaufen, muss ich sagen halt. Ne? Und hätte schlimmer kommen können, ja. Also das sehr war schon gut. Alles sehr, sehr gut. Und da haben sich wieder viele neue Potenziale auch raus ergeben, weil durch diese virtuellen Messen, die wir durchgeführt haben, und viele 3D-Themen haben wir neue Kunden gewinnen können in der Zeit und die das Thema auch erkannt haben, wie wichtig es ist, einfach auch so einen Rückhalt zu haben, so einen Rettungsschirm zu haben, falls mal solche Situationen auftreten. Und da haben viele Unternehmen auch ein bisschen geschlafen oder sind zu spät rangegangen, wo wir vorher auch schon mal waren mit 3D-Themen. Aber die haben erst durch Corona erkannt und sind dann erst eingestiegen. Und da war es bei vielen eigentlich schon, ja, sehr, sehr, sehr spät halt, ne? Aber die haben alle erkannt, wie wichtig denn das Thema ist und dass man auf jeden Fall so einen Rückhalt haben sollte, ne? Falls mal solche Dinge kommen. Und das Thema, das merke ich wirklich, seit Corona hat das Thema 3D-Digitalisierung extrem zugenommen bei uns. Und die Kunden erkennen halt auch diesen Mehrwert. Und das ist wirklich ja schon sehr auffällig gewesen seit der Zeit, ja.
Ja, kann man auch tatsächlich draußen wahrnehmen. Ne? Also auch aus der Betrachtersicht, auch aus der Sicht von Konsumenten taucht das Thema virtueller Schauraum, diese Showrooms, die da sind, ist egal in welchen Branchen, immer weiter auf. Ne? Also wenn es darum geht, eine Küche möglichst virtuell zu erleben oder vielleicht sogar ein Möbelstück in den eigenen Räumen anzusehen. Genau. Das waren ja schon Dinge, die auch vor Corona schon latent da waren. Ja, das hat man so ein bisschen wahrgenommen und da gab es die ein oder andere Spitze, mal so ein Leuchtturm. Aber mittlerweile ist es ja schon eher auch in der breiten Fläche zu sehen. Aber trotzdem sind diejenigen, die es umsetzen, immer noch Vorreiter. Ja, es sind immer noch Ausnahmen. Es ist noch nicht massenkompatibel, sage ich jetzt mal, ja, dass jeder so eine Möglichkeit anbietet oder auch nutzt. Für welche Branchen habt ihr so etwas umgesetzt bislang und wo könnte man das da draußen tatsächlich schon sehen und ja, virtuell anfassen?
Also das ist wirklich unterschiedlich. Sehr viele Industriefirmen, wo wir es gemacht haben, im Bereich Virtual Reality. Wir haben virtuelle Showrooms gebaut, zum Beispiel für Firmen, die Maschinen bauen im größeren Stil. Diese Maschinen, Einzelstücke, die weltweit verschifft werden. Und da haben wir zum Beispiel bei dem Unternehmen vor Ort auch einen kompletten Virtual Showroom gebaut, wo wir alle Maschinen per VR nachgebaut haben, mit allen Funktionalitäten auch, mit dem Sound, mit allem. Und so ist es uns jetzt möglich, dass solche Dinge, die hier jetzt produziert wurden, auch ins Ausland geschickt wurden, zum Beispiel nach China oder in andere Länder, wo dann diese Stationen aufgebaut worden sind, spart wieder Zeiten, Reisekosten und alles. Und der Kunde hat aber sofort wirklich einen absoluten super Eindruck von dieser Maschine, weil er natürlich erleben kann mit VR. Wir haben es in vielen anderen Bereichen, Sofa, du hast eben angesprochen, Möbelbereich, ne, auch hier in der Nähe in Delbrück, auch ein großes Unternehmen, wo wir das dann umgesetzt haben. Auch neue Dinge mit Zeitungen, wo ich dann einen QR-Code habe, über die Zeitung den QR-Code eingebe und das Sofa dann daraufhin sofort platzieren kann in meinem Wohnzimmer. Wir haben Unternehmen, wo wir dann zum Beispiel Maschinen auch gebaut haben für Augmented Reality wiederum, die dann mit ihren Maschinen zum Kunden zum Beispiel nach Wien geflogen sind, in eine leere Halle und konnten dann diese Maschine bei dem zukünftigen Kunden schon mal platzieren in der Originalgröße, sind dann drum herum gegangen und konnten den Kunden damit zum Beispiel überzeugen, weil ich dann natürlich auch, wenn ich das Tablet dann dem Kunden in die Hand gebe, hier, guck mal, ist deine Maschine, geh mal drum rum, da startest du auf einmal einen emotionalen Marketingprozess. Also da haben wir schon die nächste Verkettung. Also es ist nicht nur, dass ich dann ein AR habe, sondern sobald ich dem Kunden dann das iPad gebe, habe ich ihn in einem Marketinggespräch drin und das ist eine tolle Sache. Und mein Credo ist immer, ich sage immer den Kunden, eure Vertriebler haben zwei Beine. normal. Ja, und dadurch aber, dass wir diese Techniken mit AR, VR und so weiter aufbauen, da sind wir viel schneller an Endkunden dran, viel schneller an nationalen, internationalen Märkten, was du so mit einem, auch egal wie gut der Vertriebler ist, niemals schaffen würdest. Und da ist ein Potenzial. Und das, was du eben gesagt hast, dass viele Kunden auch zurückhaltend sind, da gebe ich dir auch recht, aber die sehen jetzt durch diese neuen Techniken und das, was auch umgesetzt wird, auch wenn wir denen Beispiele zeigen, wie eindrucksvoll das ist, wie fotorealistisch das ist. Und die sehen ganz schnell, dass es halt nicht nice to have ist, dass es nicht so, ach, ich habe ein Bildchen. Nein, es ist ein richtiger, effektiver Nutzen. Ja? Auf Messen zum Beispiel haben wir auch große Maschinen umgesetzt, wo teilweise nur Stücke von den Originalmaschinen abgebildet wurden, weil sonst hättest du da, 100 Quadratmeter Messestand oder sonst was. Und der Rest wurde dann zum Beispiel ergänzt durch Augmented Reality, Virtual Reality Anwendungen. So, dadurch hast du dann wieder auf der Messe zum Beispiel extreme Kostenvorteile, Einsparungen. Aber im Endeffekt haben wir es nicht nur für die Messe gemacht, sondern auch nach der Messe kannst du all diese Produkte, die wir dann erzeugt haben, weiter nutzen, um dann deinen Vertrieb, dein Marketing, Service, Support und so weiter weiter auszubauen und zu optimieren.
Das sind alles eher business-orientierte, business-to-business-orientierte Szenarien, die du gerade genannt hast. Da ist die Akzeptanz also auch schon auf Seiten des Kunden relativ hoch. Wenn wir mal an die Endkonsumenten gehen, also wir reden, ich habe letztens im Podcast mit Thomas Riegel gesprochen über Metaverse, ja, also über all das, was da möglicherweise noch kommen mag. Und diese Vision, dieses, er hat es als Zukunftsnarrativ beschrieben, so sehe ich das auch, was virtuelle, immersive Welten angeht, ja, sind Endkunden da noch nicht ganz so weit. Sie nehmen es oftmals eher als spielerischen Aspekt, als spielerische Erweiterung des Internets wahr, diese klaren Business Cases, ja, die wir an vielen Stellen wiederfinden, sind noch nicht so greifbar. Was glaubst du, was braucht es, um Virtual Reality, Augmented Reality, Cross-Realitäten tatsächlich massentauglich zu machen?
Für mich ganz klar, die Techniken, das Umsetzen, das Programmieren haben wir alles, wir können es alles machen. Was mir fehlt, sind dann halt die Techniken, sagen wir von den Herstellern jetzt, ja, die da entsprechend dann auch die Brillen und so weiter dann auf den Markt bringen, die A, erschwinglich sind und dann auch letztendlich die Qualität bringen, die man sich einfach erhofft, weil wir haben ja, nehme ich mal an, so GPS-Pfade oder sonst was als App, das können wir alles nachbauen halt auch. Wir haben im Teutoburger Wald, haben wir jetzt gerade aktuell so eine App entwickelt, wo ich dann eine Tour gehen kann, wandern kann, da kann ich Borkenkäfer entdecken, ich kann Thema Wald, Klima entdecken und da startet zum Beispiel auch immer Augmented Reality. Ich sehe dann zum Beispiel einen Baumstamm, der wächst, ich sehe, wie die Bilder vorne gesehen, ich sehe die Borkenkäfer krabbeln und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir schon auch dann per Augmented Reality in die App reingesetzt haben, wo ich per GPS dann sofort einen Ping bekomme, aha, du bist gerade an der Stelle und ich schaue mir diese Sachen an. Das würde auch alles funktionieren mit einer Brille. Das würde auch alles funktionieren mit anderen Technologien halt. Ne? Also wir sind letztendlich als Produzent, als Entwickler auch von solchen Lösungen sind wir immer abhängig von den Hardware-Lieferanten halt. Ne? Und man sieht ja jetzt schon, auch die Meta und so weiter, diese neuen Produkte, die jetzt kommen, die sind schon wesentlich besser. Die sind natürlich dann im Vergleich zum Beispiel zu so einer Vive-Brille, die wir oft auf Messen einsetzen, wo du dann mal schon mal 1.200, 1.400 Euro mit Rechner, 2.000 bis 3.000 Euro vielleicht an Hardwarekosten hast, während du jetzt bei den neuen Brillen vielleicht bei 500 oder 600 Euro liegst, die jetzt rauskommen. Da tut sich schon etwas, ne? Aber wir sind weiterhin, warten wir dann auf die Hardware. Alles andere, das können wir halt nicht beeinflussen, aber alles andere ist schon da und wir können auch für diese neuen Dinge, auch auf Meta und so weiter, können wir schon diese Entwicklung alle umsetzen und machen. Also daran liegt es nicht. Die Ideen sind auch da und ich gebe dir auch recht, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Stadt bin, wenn ich egal im privaten Umfeld bin, das Thema Bildung und so weiter, ja, Informationen einholen, das mit einer Brille gesteuert und so weiter, super, super. Also wir warten drauf, wir warten nur auf die Hardware. Also wir können es programmieren, wir haben es alles schon da, das funktioniert halt auch, ne? Genauso wie im Bereich Stiftung Bildung und Handwerk in Hamm, da geht es zum Beispiel um Lokomotivführerausbildung. Und da war es so, da haben wir vor ein paar Jahren die ersten Virtual Reality Anwendungen gemacht, weil beim Rangierbetrieb zum Beispiel sehr viele tödliche Unfälle passiert sind. Und dann hat man gesagt, Mensch, wie können wir das denn mal im Vorfeld vielleicht mal ändern, dass die Gefahren mal anders dargestellt werden. Und dann haben wir halt gemeinsam mit denen zusammen eine Lösung entwickelt, wo die zukünftigen Auszubildenden dann in die VR reingehen mussten. Das fing eine Bahnhofsituation an, da musst du erstmal dein Schuhwerk, deine Sachen auswählen, du musstest halt Sicherheitsdinge beantworten. Wir haben Fragen gestellt. Und dann bist du dann über die Fragen, wie im nächsten Level, wie in einem Game, zum Bahnhof gekommen, zum Bahnsteig gekommen. Da waren die nächsten Fragen, Verhaltensfragen und so weiter, bis ich nachher erstmal an dem Waggon auch war. Und dort musste man an dem Waggon selber auch wirklich diese Arbeiten, Kupplungsarbeiten und so weiter in der VR durchführen und musste diese ganzen Dinge auch wirklich dann bestehen. Und das war zum Beispiel eine als Vorbereitung jetzt. Und da aufgrund dieser Sachen war jetzt auch wieder ein Folgeauftrag, weil das so gut angenommen worden ist und auch richtig was gebracht hat. Das ist zum Beispiel auch was, wo man sieht, Thema Bildung. Aber auch das wäre natürlich super, wenn ich dann eine Brille hätte. Also du siehst, das ist mal ein Beispiel. Wir warten halt auf Hardwarelösung der Anbieter.
Wobei ich irgendwie glaube, dass das relativ schnell gehen wird jetzt. Also dass zumindest die Hardware zur Verfügung steht. Ich glaube, wenn der Mehrwert erkannt ist, und wenn der Mehrwert klar ist, dann stellt dieser Preis von, ich glaube, für die Meta Quest 3 sind $600
Ja, genau. Ja.
Dann stellt das nicht mehr die Hürde dar. Wir geben das Doppelte für Smartphones aus.
Ja.
Und das ist nur ein transportables Telefon.
Absolut.
Ja, und wenn wir eben an diese erweiterten Möglichkeiten mit so einem Endgerät, mit so einem Displaygerät wie einer VR-Brille, einer AR-Brille, wenn wir daran denken, was für einen Mehrwert wir da zusätzlich zu transportieren in der Lage sind in der Zukunft, dann stellt das, glaube ich, nicht mehr die Investitionshürde dar.
Nee. Also Thorsten, ich gebe nur ein Beispiel. Wir hatten auch das Thema HoloLens hier. Also auch da, als die HoloLens rauskam, da waren wir die Ersten, die wieder hier sich HoloLens gekauft haben. Du weißt selber, die sind nicht ganz so günstig. Die liegen da mit 4.000 Euro, so eine Brille.
Yep.
Weil wir auch dort gesehen haben, okay, das könnte jetzt was für unsere Kunden sein, für unsere Industriekunden, um dann zum Beispiel einen Servicetechniker weltweit hinzuschicken, und per Brille dann so eine Fernsteuerung zu machen und dann Anweisungen zu geben, was an welcher Stelle wo repariert oder geschraubt werden muss. So, und das sind auch so Testphasen, wo wir auch in solche Entwicklungsstadien reingehen für unsere Kunden, um zu schauen, sind die Märkte da, passt das, funktioniert das? Und bei der HoloLens, das war dann ganz nett. Also wenn du auch wieder vergleichst, als wir die dann gekauft haben, zwischen Werbung und dem, was sie dann wirklich zeigt, die Brille, das war schon mal ein bisschen ernüchternd. Das weißt du selber. Das eine sieht dann aus wie Kinofilm und wenn du die Brille aufhast, dann ist das so ein bisschen Muppet Show. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall dann eingesetzt. Wir haben Sachen drauf programmiert und dann fing es aber schon an, dass durch diese Handgesten, die ich ja machen muss, also Finger auf, Finger zu und so weiter, das war bei vielen Kunden, weil wir dann so Testsituationen auch mal gemacht haben, da sind sie schon ins Wanken gekommen. Ne? Das war schon sehr kompliziert und komplex. Aber dann ging es ja noch weiter. Wie wird die Brille dann eingesetzt? Beim Industriekunden zum Beispiel. Ne? Dann hieß es, ja, aber wir dürfen das nicht einsetzen, weil wir haben hier kein Netz. Dann ging es darum, aus Sicherheitsgründen, ne, ist das hier abgeschaltet? Das geht nicht. Und was nützt es, wenn jetzt du in was weiß ich, Australien oder in Österreich oder Italien irgendwo einen Techniker sitzen hast und du sollst dann ein Videobild übertragen, damit der dir dann einzeichnen kann, wo du denn was schrauben musst. Und dann hast du ein Bild nicht mit 25 oder 30 Sekunden pro Minute, sondern auf einmal nur noch zwei. Dann hackt es wie sonst was. Und ja, also diese Technik, muss ich wirklich sagen, wir haben sie intensiv getestet, wir haben es mit Kunden besprochen, hat sich nicht durchgesetzt, weil es einfach zu komplex, zu kompliziert war und die Lösung uns alle nicht überzeugt hat. Und dann haben wir auch unseren Kunden gesagt, das empfehlen wir euch nicht. Wir haben jetzt diesen Test gemacht und das gehört auch zu unserer Mentalität, dass wir dann auch solche Sachen, auch wenn man mal investieren muss selber, aber wenn man selbst nicht überzeugt ist, dann haben wir auch unseren Kunden gesagt, weißt du was, wartet noch und da bin ich wieder jetzt bei dir. Die Brillen werden kommen. Das Thema ist auch nach wie vor absolut Hammer und ich sehe da auch wahnsinnige Vorteile in der ganzen Abwicklung für Kunden, Kosteneinsparung etc. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Hardware.
Ja, und Standards.
Das ist
auch noch so ein Problem.
Absolut, ja.
Stelle, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich meine, man arbeitet ja schon dran. Standards sind tatsächlich in der Mache. Nvidia und Co. haben da ja bereits die ersten Schritte gemacht und arbeiten sehr intensiv mit großen Unternehmen zusammen, um hier einen allgemeinen Standard zu entwickeln, um eben auch Daten zu anderen Systemen transportieren zu können und die Transportabilität und Transparenz ein bisschen mehr anzutriggern und so. Da wird also definitiv etwas kommen. Auch die Hardware, dann fehlt, du hast es selber beschrieben, Infrastruktur. Ja, Infrastruktur ist auch noch so ein Ding. Wir brauchen schnelles Internet dafür. 5G ist jetzt da, aber auch noch nicht flächendeckend. 5G muss also auch nicht nur erschwinglich, sondern auch zugänglich sein, damit wir in möglichst allen Unternehmungen da auch einen hohen Datendurchsatz tatsächlich erzeugen können.
Ja.
Wo wird das Ganze denn hinführen? Ich meine, die Thematik mit immersive virtuelle Realität ist ja etwas, was nicht nur die Brille an sich benötigt, braucht nicht nur Sound, sondern braucht auch noch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl. Hier gibt es auch schon die ersten Entwicklungen, wo ich mit einem Handschuh in der virtuellen Realität einen Gegenstand greife und die Motorik in dem Handschuh mir die Haptik des Würfels entgegenbringt oder so. Also dass ich wirklich spüre, dass ich etwas greife, das liegt also nicht in weiter Ferne. Testet ihr in diese Richtung auch schon?
Ja, genau. Das sind also Sachen, das sind ja genau die, was ich eben schon beschrieben habe, diese Tätigkeiten, die ich dann zum Beispiel an so einem Waggon und so weiter durchführe. Im Moment sind das noch so Art Anzüge. Ich kann natürlich dann solche Steuerungen an die Hände übertragen, damit ich dieses Gefühl auch bekomme. Das funktioniert. Auch das ist wieder eine Sache der Technik. Also rein von der Machen her ist das alles kein Problem. Wir haben beim Thema Virtual Reality ist natürlich ein bisschen zurückgegangen damals beim Thema Corona, als das raufgekommen ist. Gerade auf Messen, vorher hatten wir sehr, sehr viel Einsatz von VR auch auf Messen. Dann kam Corona, dann war es natürlich klar, Brille, nächsten aufsetzen, ein bisschen schwierig das Thema. Ja. Aber mittlerweile ist es wieder wirklich absolut im Durchbruch und ist wieder sehr, sehr, sehr stark gefragt. Und das war natürlich während Corona jetzt erstmal ja, eine andere Sache. Man muss immer aufpassen, man hat auch viel Verantwortung. Also wir haben auch einige Sachen gebaut. Man darf das nicht unterschätzen, weil wenn du zum Beispiel, haben wir mal einen Raum gebaut, da wollte ein Kunde dann unbedingt in den virtuellen Raum, den wir gebaut haben, das war damals für eine Expo in München war das, und da sollte dann in dem Raum nochmal ein 360-Grad-Video von einem Baggerfahrer gestartet werden. Da habe ich ihnen vorher gesagt, Leute, wenn wir das machen, das verkraftet kein Kopf der Welt, weil du bist ja in der Virtual Reality drin und dein Kopf bewegt sich ja, als wenn du jetzt auch so in dem Raum ganz normal links, rechts, oben, unten schaust, alles gut, das macht er mit. Kommst du jetzt aber an so eine Situation, wo auf einmal das Bild an sich anfängt, aus einer anderen Körpersicht, sag ich mal, von einem anderen, zum Beispiel wenn du da jetzt stehen würdest und du guckst auch links und rechts, aber mein Kopf guckt weiterhin gerade, dann tritt die sogenannte Seemannskrankheit auf. Und das ist dann halt alles andere als schön, weil da muss man echt wirklich aufpassen. Ne? Genauso mussten wir schon öfters die virtuelle Bergrettung anrufen, weil wir dann so auch mal so Gebirgsdinge gebaut haben und so weiter. Und wir vorher gefragt haben, seid ihr schwindelfrei? Ja, kein Thema. Ne? Machen wir. Und ja, und dann merkt man doch, dass Virtual Reality schon sehr, sehr realistisch ist. Und ja, kann ich mich jetzt festhalten? Und ne, also man merkt das schon. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Ich hatte da mal die glorreiche Idee getan, übrigens. Ja. Wir haben mal Windräder gebaut für einen großen Kunden halt auch. Und dann hatte ich so eine glorreiche Idee. Wir können noch mal ausprobieren, wenn wir jetzt an die Windräder oben noch mal so Gondeln dran setzen. Das habe ich persönlich dann getestet, nachdem meine Abteilungen das eingebaut hatten. Und ich sagte, ich war nach 5 Sekunden war ich schweißgebadet und fertig, weil da habe ich gesagt, sofort wieder wegmachen, das können wir keinem Menschen der Welt zumuten. Also war wirklich ein ungeheures Gefühl, auf einmal in 124 Meter Höhe so freischwebend an so einem Windrad zu hängen. Also es war, da sieht man wirklich, ja, das ist schon, da muss man schon ein bisschen aufpassen und, ne, aber wie realistisch das auch ist.
Das war anders als Riesenradfahren.
Das war ein bisschen was anderes, ja, absolut, ja, da gebe ich dir recht, ja.
Bildet ihr in diesen ganzen Disziplinen auch aus?
Also im Moment gibt es wenige Anfragen. Wir arbeiten da mit Schulen und so weiter auch zusammen, auch mit Ausbildungsstätten, wo wir ja teilweise dann die Abschlussprüfungen und Vorbereitungskurse, Abschlusskurse, die über 3 Monate teilweise gehen, dann hier machen, wo die ihre Abschlussprüfung machen. Und von denen haben wir auch schon sehr viele dann übernommen, weil die einfach dann auch praxisbezogen schon was machen konnten. Und ich muss auch sagen an dieser Stelle, ich bin manchmal sehr enttäuscht, da vielleicht mal so ein kleiner Appell an Schulen und Universitäten und so weiter. Das tut mir leid teilweise um junge Leute, die wirklich dann 3 Jahre oder länger studieren und wenn sie sich dann vorstellen bei Unternehmen und wir fragen dann mal nach so ein paar Dingen, was könnt ihr denn, was habt ihr schon gemacht und so weiter, dann ist das erschreckend. Das muss ich wirklich sagen und weil eigentlich können sie außer ein bisschen theoretischem Wissen sehr wenig. Ne, es gibt richtig gute Ausnahmen, auch hier gerade in Paderborn, da muss ich sagen, auch das BIP zum Beispiel muss ich wirklich mal lobend erwähnen. Da arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren mit zusammen, hervorragende Ausbildung und das funktioniert, das ist wirklich toll. Ne, aber wir hatten auch schon andere hier, auch Lehrer, die sich dann mal, mal ein bisschen informieren wollten und dann einfach gesehen haben, dass sie doch dann etwas hinterherhinken, was den Ausbildungsstandard angeht. Und das finde ich schade. Da müsste viel mehr zusammengearbeitet werden mit Schulen, viel mehr Austausch betrieben werden mit Unternehmen. Also wir sind da immer offen, kooperativ. Das haben wir auch immer gemacht. Wir haben auch arbeiten hier mit vielen Schulen noch zusammen. Aber das fehlt mir. Ich finde es sehr, 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 sehr schade, weil die jungen Leute wollen ja. Die haben ja Intentionen und wir haben gute, gute junge Leute da. Und ich fände es schöner, wenn wir gerade in der heutigen Zeit, wir haben keine Zeit mehr. Die Unternehmen haben keine Zeit mehr. Der Markt draußen ist so schnell geworden. Das brauche ich dir auch nicht zu erzählen. Er ist so hektisch geworden. Die Kunden wollen immer sofort Ergebnisse. Also früher konnten wir viel mehr über Ausbildung nachdenken und viel mehr darüber nachdenken. Ach komm, du hast doch Zeit und ich baue mir was auf. Geht nicht mehr. Wir haben heute, die Anforderungen sind völlig anders. Ja? Die Abteilungen sind voll, die haben viel zu tun und deshalb müssen das schon ja, Mitarbeiter sein und auch Schüler, die dann kommen, die schon ein bisschen vorgetaktet sind. Und deshalb auch immer mein Appell auch an Schüler, die hier sind, viele machen das auch schon, die sich in ihrer Freizeit schon ganz konkret vorbereiten auf neue Themen, die sich in ihrer Freizeit schon wirklich damit beschäftigen und einfach selber auch Interesse zeigen, das auszubauen. Und das ist klasse, das finde ich super und das ist auch wirklich ein Appell auch nochmal an junge Leute, macht das, das lohnt sich auf jeden Fall. Konzentriert euch frühzeitig auf bestimmte Themenbereiche schon mal, dass ihr nicht mit so einem riesen Karussell oder Bauchladen in so Firmen kommt, weil dann fragst du und dann, ja, ich kann 2% davon, 1% davon, 4% davon, 7% davon. Also für ein Unternehmen, was heißt das? Ich fange bei 0 an. So und das liegt nicht an den Unternehmen, sondern das liegt an dem Umstand, den wir im Moment alle haben. Das ist die wirtschaftliche Lage, das ist der Druck, der da ist. Das ist aber auch, jeder fühlt sich mittlerweile als der Wichtigste. Das ist also auch nochmal sehr viel krasser geworden als früher. Jeder Kunde will als Erster bedient werden und ich bin wichtiger als der andere. Und das ist aber nicht nur jetzt in dem Industriebereich, sondern generell in so einem gesellschaftlichen Leben ist das, finde ich, sehr extrem geworden. Einfach dieser Respekt vor anderen und ob das jetzt die Feuerwehreinsätze sind, da können wir ja weit spiegeln, ob das jetzt im sozialen Bereich ist und so weiter. Einfach viel mehr Respekt müsste immer wieder gezeigt werden vor anderen Menschen auch, was sie leisten und so weiter. Und das finde ich schade. Das ist für mich sehr in den letzten Jahren ein bisschen liegen geblieben und das finde ich schade. Also da würde ich mir zukünftig wünschen, auch dass da mal wieder ein bisschen was in die positive oder in die andere Richtung geht.
Das stimmt, kann ich dir in sehr, sehr vielen Fällen einfach nur zustimmen. Erstmal cool, dass du das BIP erwähnt hast. Ich habe da auch einen Lehrauftrag, du hast es positiv erwähnt.
Ja, danke schön.
Das ist sehr schön. Ja. Der andere Teil, ja, dass Schulen so theoretisch agieren und oftmals an der Praxis vorbei und oftmals diesen Sachen auch hinterherhinken, das geht uns ja schon verdammt lange so, ne? Ich meine, es gibt tolle Initiativen, gerade auch in Paderborn, die versuchen, das Ganze zu stützen und ein bisschen besser zu machen. Ja, nehmen wir mal von Innozent OWL dieses Schubs, die Initiative Schule und Beruf am Samstag, wo interessierte Menschen in ihrer Freizeit ergänzend zu anderen Unterrichten auch diese Praxis in Unternehmen erleben können. Oder eben auch das Girls for IT, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, von Paderbornes Informatik, die versuchen, Frauen für die Informatik zu gewinnen und zu motivieren, hier in diese Situation gestärkt hineinzugehen und tatsächlich auch nochmal zusätzliche Unterstützung zu bekommen, hier auch Fuß fassen zu können, weil es ja immer noch ein wenig Informatik und alles, was drumherum ist, ist immer noch irgendwie männlich beschrien. Ja, und das ist ja längst nicht mehr der Fall. Und du beschreibst es ja, wir brauchen für diese Zukunft, die wir alle gestalten wollen, Händering, Menschen, die in der Lage sind, in der Informatik, in diesen ganzen begleitenden Berufen drumherum, auch in der Kommunikation, digitale Kommunikation, professionell agieren können. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und das gelingt uns im Moment nicht, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, die Menschen auszubilden in dieser Situation. Weil einfach nicht genug da sind und die Schulpläne nicht dazu führen. Aber das ist ja ein guter Punkt. Ich meine, wir als Menschen, als Stimme, als Unternehmer, wie können wir das Ganze denn vorantreiben, außer da draußen immer wieder drum zu werben? Wir haben doch eigentlich auch noch andere Möglichkeiten.
Ja, aber das ist ja, doch, das ist ja, glaube ich, das ist jetzt ein Thema, generell zu dem Thema Frauen auch Anteil. Also ich bin da sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Also was wir auch an Mitarbeiterinnen hier haben zum Beispiel, super. Also wirklich, ich finde, Frauen machen da einen richtig, richtig guten Job und das ist auch richtig toll, so sag ich mal, im Unternehmen selber, wenn du halt dieses Miteinander hast und so weiter, ne? Aber ich muss sagen, das läuft also wirklich richtig, richtig klasse und ich finde auch toll, dass sich das so allgemein so entwickelt hat, dass da auch Frauen mehr in diese Jobs auch reinkommen, ob es jetzt kreative Geschichten sind oder sonst was.
Also definitiv.
Richtig, richtig, richtig gut, ne? Und das andere Thema muss man noch ein bisschen ausweiten. Wir haben ich spreche vielleicht mal als Mittelstand auch jetzt, als Mittelstandsunternehmen, haben wir leider kein Sprachrohr. Also ich muss wirklich sagen, es gibt viele Verbände und Verbünde und alles, aber mittlerweile, in der heutigen Zeit, ist fast bei jedem Gespräch, wo ich unterwegs bin, haben wir nur noch das Thema Politik, wir haben nur noch das Thema Bürokratie, wir haben das Thema Förderung, die einfach nicht stattfinden, obwohl ich was eingereicht habe, wie lange sowas dauert, wie lange Prozesse sind. Wenn ich heute alleine wieder sehe, da gehen mir auch wieder die Nackenhaare hoch, die Brandschutzmaßnahmen, die wir gerade wieder umsetzen müssen. Also ich habe wirklich Verständnis, wenn das Sinn macht, aber wenn man sich das anschaut, was jetzt gerade hier auch wieder gemacht wird, also da habe ich, da fehlen mir die Worte. Und das sind alles Sachen, die den Mittelstand belasten, aber wir kommen auch mit den politischen Geschichten im Moment. Alle reden darüber, aber es dringt nichts nach draußen. Es geht einfach so weiter und das ist wirklich sehr belastend. Ob große Unternehmen, mit denen ich spreche, die darüber nachdenken, rauszugehen aus Deutschland, woanders hinzugehen, zu investieren und so weiter, weil einfach diese bürokratischen Hürden, die wir haben und so weiter, das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Das ist teilweise wirklich, und wir wollen ja, der Mittelstand, der will ja. Es ist ja nicht so, aber das ist manchmal wirklich, wenn du das siehst, auch bei Förderanträgen oder wenn du zum Beispiel Projekte bei Kunden mal durchbringen willst, ja, im Bereich Digitalisierung, ich nenne jetzt nicht das Förderprogramm, aber ja, da wirst du wahnsinnig, weil die bremsen doch wirklich Unternehmen, junge Leute, Startups und so weiter, die werden ausgebremst. So, auf der einen Seite heißt es, ach toll, Förderprogramm, ja, hört sich auch erstmal das toll an. Aber ganz ehrlich, dahinter geblickt, nein. Also es ist
und dann kommt sehr noch traurig. Diese bescheidene Scheiterkultur in Deutschland dazu. Ja, also wenn du dann tatsächlich mit dem Unternehmen mal was nicht so gut gemacht hast oder irgendwas nicht so gut geklappt hat, dann bist du halt auch gleich gebrandmarkt und hast keine Möglichkeiten mehr, wirklich aufzustehen oder selten die Möglichkeiten aufzustehen. Es wird dir noch deutlich schwerer gemacht als vorher. Und das ist alles schon wirklich schlimm. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Hier liegen einfach Potenziale für die Entwicklung und wir lassen sie verkümmern. Ja. Und das wäre schön, absolut, wenn wir da schneller agieren könnten und diese fehlende Stimme des Mittelstandes. Wie kommt es denn und was würde deiner Meinung nach dazu führen, dass wir die wieder hätten? Ich meine, intrinsische Motivation ist da. Der Mittelstand würde sich drum kümmern wollen. Absolut. Es würde sich mit Sicherheit auch ein Gremium finden, was aus dem Mittelstand heraus selber spricht. Warum passiert das nicht? Was mit dem BVMW?
Ja, trinkt mir eigentlich das, was immer besprochen wird oder bei den Sitzungen nicht das an die Öffentlichkeit, was man vielleicht haben möchte. Das heißt, diese ganzen Themen, die wir hier intern diskutieren und so weiter, diese bürokratischen Sachen, wo finden die denn statt? Ich meine, du hast jeden Abend hast du einen Markus Lanz oder du hast eine Ilna oder was weiß ich, aber da wird über alles Mögliche diskutiert, aber das, was wirklich hier den Mittelstand und so weiter belastet, ja, das kommt einfach nicht. Da hörst du nichts von. Da frage ich mich, wo bleibt das hängen? An welchen Stellen? Weil es ist ja schon so, dass man auch mit diesen Gremien, diese Mittelstandsverbände und so weiter ja auch spricht und auch diskutiert. Aber es ist ja genau das, ob ich einen Riesenkonzern habe, ich nenne jetzt keine Namen, aber da sind wir auch viel mit zusammen, ein mittelständisches Unternehmen, ein Handwerker. Wir haben hier teilweise auch mit, ja, sehr, sehr namhaften CDU-Politikern Gespräche und auch kleine Runden, wo wir solche Dinge diskutieren, die mir dann aber auch sagen, ja, das Problem ist einfach, dass wir viele Dinge einfach alleine dann rüberbringen müssen und die Mehrheit ist dann wieder so, dass es einfach kaputtgeschrieben oder totgeschwiegen wird halt. Also wir haben, der Durchbruch ist einfach nicht da, aber wir haben diese ganzen Unternehmen, mit denen du sprichst, wenn du das siehst, das sind viele Familienunternehmen auch, was die für einen Bock haben, wenn du die siehst, wie die Unternehmen arbeiten, ja, mit was für einem Herzblut die dabei sind und so weiter, das macht richtig Spaß, ja, und aber letztendlich, wir sprechen, aber irgendwie die Großen, die ganz Großen, ja, die hörst du vielleicht mal, aber der Mittelstand, sage ich mal, einfach auch bis 300, 500 Mitarbeiter oder 600 Mitarbeiter, ich spreche ja nicht nur von kleinen Unternehmen, findet für mich das irgendwie draußen nicht statt. Auch trotz der Verbände, die da sind, aber politisch auf der Ebene ja, kommt nichts an.
Hört sich für mich an wie Struktur beim Fußball bis hin zum DFB und zur FIFA, UEFA und Co. Ja, also sicherlich sind nicht alle Vereine einer Meinung unbedingt, aber sie haben eine starke Stimme und auch in der Fläche und ganz viele Mitglieder werden da auch ihre Meinungen haben, aber trotzdem wird oben dann ein ganz anderes Thema diskutiert. Ja, und plötzlich.
Ja, weil heute auch keiner mehr was entscheiden möchte. Das ist auch das Problem. Wir haben immer mehr Bürokratismus, wir haben immer mehr Mitarbeiter, die an ähnlichen Stellen sitzen, wo man sich auch fragen muss, ist das alles noch so gerechtfertigt? Und dann wird das von links nach rechts geschoben, von rechts nach links und dann zum zweiten und fünften Schreibtisch. Aber keiner sagt wie früher zum Beispiel so, Haken drunter, machen, zack. Ich sitze in einem vielleicht guten Nest, wo es mir gut geht und warum soll ich mir jetzt irgendwie was einfangen, warum soll ich was riskieren? Also ich glaube einfach, dass da im Vergleich zu früher, da wird viel schneller mal entschieden, da wird viel schneller mal einen Haken drunter gemacht, damit man einfach nach vorne kommt und so weiter. Aber heute, bis da Entscheidungen durch sind, also das ist ja ein Wahnsinn. Die ganzen Formulare, wir haben es gerade auch bei einem Förderprogramm auch wieder, was da jetzt mittlerweile alles abgefragt wird und wenn man das für Unternehmen jetzt einreicht, also es ist ja wirklich, ne? Oder die ganzen Ausschreibungen, auch sowas. Du hast Top-Unternehmen, auch in der Region, du hast Top-Unternehmen, aber nein, es muss eine EU-Ausschreibung gemacht werden oder sonst was. Und dann siehst du dann halt natürlich nur mal Schilder nicht aus der Region. Und ja, letztendlich hast du aber hier vor Ort mittelständische Unternehmen, die Top-Mitarbeiter haben, die hier ihre Gebühren zahlen, die hier ihre Gewerbesteuern zahlen und so weiter. Und was ist? Wir sehen dann
andere Nummern. Ja, weil die anderen es für 8 Euro billiger machen.
Da habe ich kein Verständnis. Ja. Richtig. So, und da habe ich kein Verständnis mehr für. Also wir haben doch hier Top-Leute und das ist wirklich sehr ärgerlich. Und irgendwie habe ich noch den Eindruck, es wird erst immer was entschieden und dann darüber nachgedacht, was das für Folgen hat. So, das ist etwas, was ich wirklich so in den letzten Jahren wirklich verfolge. Und aus diesem Sog kommen wir dann nicht mehr raus, weil es ist dann so, dann ist das Kind im Brunnen gefallen in vielen Fällen und da kommst du dann nicht mehr raus. Du kannst solche Dinge nicht rückabwickeln. Und das ist auch sehr gefährlich.
Bestes Beispiel Trump-Wahl oder Brexit. Auch da haben sich die Menschen erst danach informiert, was das für Auswirkungen haben kann. Detlef, die Zukunft von Agenturen. Bei immer mehr Dezentralisierung und bei immer mehr Möglichkeiten, sich die Dinge so zusammenzuholen, wie man sie unter Umständen braucht. Wie würdest du die Zukunft für Agenturen beschreiben für dich?
Also das Thema KI spielt natürlich eine Riesenrolle. Das muss man natürlich auch sagen. Die Agenturen selber, ja, es gibt immer mehr. Also manchmal glaube ich auch, es gibt nur noch Agenturen, wenn man das so hört. Also das Wichtige ist einfach, dass du deinen Weg gehst, dass du deine Qualität durchsetzt, dass du an dich selber glaubst und auch KI, ja, ich kann KI nutzen, um bestimmte Dinge zu optimieren, um bestimmte Prozesse zu optimieren, um dann wieder bestimmte Freiheiten zu bekommen in den strategischen, in den anderen Dingen. Absolut. Es werden auch viele Sachen wegbrechen, zum Beispiel jetzt Übersetzungsbüros oder reine Textbüros. Das sind ja auch die Gefahren, die gleichzeitig da wieder lauern. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, wenn man gut aufgestellt ist, wenn man ein breites Spektrum hat, man muss auch das Zusammenspiel zwischen diesen ganzen Baukästen verstehen, Schubladen verstehen, die wir ja auch bedienen halt. Es ist ja nicht nur so, dass wir ein Ding machen, sondern da ist ein Gesamtprozess hinter. Ich will ja etwas erreichen für ein Unternehmen und das ist ein großer Prozess. Da musst du viele, viele Dinge verstehen, viele Sachen auch analysetechnisch verstehen, auswerten können, Zusammenhänge verstehen und insofern mache ich mir da bei uns gar keine Sorgen. Bei reinen Umsetzungen schon. Also wenn ich jetzt sehe, reine Agenturen, die jetzt vielleicht jetzt nur in Anführungsstrichen Designs bauen und so weiter, ja, da sehe ich zukünftig schon größere Probleme einfach, weil das schnell ersetzbar ist und weil du heute auch nicht mehr nachvollziehen kannst, vielfach, was kommt eigentlich aus der KI, was ist jetzt von einem anderen gemacht worden. Ich habe es eben gesagt, mein Sohn ist ja auch Lehrer. Auch da ist es zum Beispiel Thema Hausarbeiten. Wer macht die denn jetzt, ne? So, kommt das von der KI oder so? Das wird sich dann nachher bei den Abiturprüfungen zeigen. Wenn kein KI da ist und dann letztendlich dann so mal ohne KI dann die Fragen und so weiter beantwortet werden müssen. Aber letztendlich, sage ich mal, wenn man breit aufgestellt ist und auch ein wirkliches, langjähriges Wissen hat, dann mache ich mir da keine Sorgen, ne? Und reine Dienstleister für bestimmte Produkte, ja, und mir fehlt ein bisschen die Ästhetik wie früher. Also früher, da musstest du einen Meister machen, da musst du ein Diplom machen, da ist ein Diplom-Informatiker, da ist ein Ingenieur und was weiß ich nicht alles. Da galt das ja noch was. Ja, auch da hat aus meiner Sicht die Regierung und so weiter halt auch und andere Gremien versagt, weil auf einmal jeder alles machen konnte. Du hast hier einen Computer gekauft, setzt dich in den Keller rein, bist auf einmal Designer. Ja, oder du bist ein Filmproduzent oder du bist ein Fotograf. Und dadurch ist diese Masse letztendlich auch gekommen. Und die, die früher dann richtig alles gelernt hatten, die hatten da schon ihre Probleme. Dadurch sind natürlich die Preise dann wieder gepurzelt und so weiter. Und auch so ein Thema schwer. Und das wird ja natürlich gerade durch KI noch einfacher gemacht, weil dann jeder meint, er kann mal eben schnell das oder das und das machen. Aber letztendlich, unser Anspruch ist schon, unsere eigene Sache da reinzubringen, unsere eigenen Gedanken reinzubringen, unsere eigenen Formulierungen reinzubringen, ja, mit dem, was wir auch bis jetzt immer gemacht haben. Also wie gesagt, für uns sind es Erleichterungen, die man teilweise dann einsetzen kann, aber kompletten Einsatz oder Ersatz.
Ach, der muss ja auch gar nicht sein. Also tatsächlich, also ich verstehe vieles von dem, was du gesagt hast, im einem Teil meiner Kurse oder eben auch Vorträge. Ich habe letztens für die Kommunikationsverantwortlichen der Sparkassen im Rheinland mal ein bisschen was dazu erzählt, wie Kommunikation heute durch generative künstliche Intelligenz schon effektivisiert werden kann. Haben natürlich auch die ganzen Stolpersteine mal ein bisschen aufgedröselt und was da so passieren kann. Auf der anderen Seite auch über diesen moralisch-ethischen Einsatz und sowas gesprochen. Aber die Dinge, die man heute schon damit machen kann, werden, glaube ich, nicht unbedingt zum Wegfall von den schlechteren Aufgaben fallen, ja, sondern es wird zu einer Marktkonsolidierung kommen, so wie in allen anderen Bereichen auch. Also ich glaube, dass das Mittelmaß wegfällt. Ja, also wir werden in der Zukunft durch eben den Einsatz von generativer KI und vielen anderen Werkzeugen, die da noch kommen mögen, dieses Mittelmaß weghaben. Es wird nur noch schlechte Arbeiten geben und es wird hervorragende Arbeiten geben. Und diese hervorragenden Arbeiten werden von wenigen tatsächlich guten Agenturen, Menschen, Umsetzenden etc. da draußen gemacht werden, Unternehmen gemacht werden und die schlechte Arbeit eben auch, ja, auch von den Agenturen oder von anderen Agenturen. Aber dieses Mittelmaß wird es einfach nicht mehr geben, weil die Menschen nur noch entscheiden, ich brauche es top oder ich komme damit klar, was gerade so eben da ist. Und generative KI im Einsatz, wir müssen auch mal wirklich vorstellen, dass wir erst vollständig am Anfang stehen, was das angeht. Das ist die schwächste Form der künstlichen Intelligenz, die wir eigentlich noch gar nicht künstliche Intelligenz nennen können. Ja, wenn dann tatsächlich mal starke Intelligenz kommt, also die tatsächliche Ausreizung der Supercomputer, von denen es auf der Welt gerade mal 4 oder 5 Stück gibt, ja, dann möchten wir uns gar nicht vorstellen, was die Superintelligenz irgendwann mal möglich macht, ne?
Ja. Absolut, absolut. Da bin ich bei dir. Ja. Aber du kennst es ja auch, zum Beispiel dieses, KI kann ich alles machen und so weiter, aber ich kann zum Beispiel auch, wo du ja auch unterwegs bist im Bereich Suchmaschinenmarketing, Google, Ads-Kampagnen, was wir ja auch machen, da kann ich auch alles selber machen. Ich kann die auch selber einstellen. Ich kann auch da natürlich meine Kampagnen starten, aber wenn ich das sehe, die Unternehmen, die wir zum Beispiel betreuen, und bei dir wird es genauso sein, da ist es halt so, manchmal siehst du auf einmal, dass da Tausende von Euros verballert sind und die sagen einfach ganz stolz, hier guck mal, ich habe so und so viele Impressionen oder ich habe so viele Besucher auf der Seite, ja, Punkt aus, aber da wird zum Beispiel nicht geschaut, wie ist denn das Nutzungsverhalten halt, ne, da sind keine Conversions, kein Tracking, da ist nichts eingebaut, wie lange bleiben die auf der Seite, wie ist die Absprungrate, haben wir unsere Ziele verfolgt und das ist ja ein richtig tiefgehender Prozess, so, natürlich kann ich das alles selber machen, aber auch da sieht man ja, das kann ich seit Jahren schon, ne, nur wenn wir dann wirklich mal schauen, wer es selber macht und die einfach mal gezeigt bekommen, was dann wirklich dahinter steckt, wie man es machen muss, ja, dann sind das schon wieder ganz andere Welten. Da sage ich, oh genau, wirklich? Ach du Schitte. Ne?
Also, ja. Ich nehme immer das Beispiel, ja, du kannst alles selber machen, aber dann muss es eben nicht schnell genug passieren oder es ist nicht gut genug. Ich erinnere dann immer an mein Badezimmer streichen, das allererste Mal. Ich habe ganz stolz das Badezimmer gestrichen in Weiß, damals unsere erste Wohnung. Anschließend kam mein Schwager, der ist Maler, und hat sich angeguckt, was wir noch alles machen müssen. Und er ging durchs Badezimmer müssen wir streichen, sagt er. Da habe ich dann auch gesagt, ja, okay. Ne? Ja. Selber machen geht, aber dann bezahlst du vielleicht das Doppelte oder Dreifache, brauchst die doppelte Zeit, du schaffst es nicht mit dem gleichen Ergebnis, wie auch immer. Dafür gibt es ja solche Profis wie uns da draußen.
Aber Thorsten Tröste, ich habe auch Hausarbeit,
Verbot.
Handwerker arbeiten, sind bei mir völlig tabu zu Hause, weil da habe ich auch echt so diverse Löcher in den Wänden hinterlassen. Also es war halt alles andere als schön. Hat meine Frau dann auch gesagt, so, das war's. Ne? Also ja, da habe ich dann auch eingesehen, okay, meine Stärken liegen in anderen
Bereichen. Ich sage auch immer, wenn es ums Kochen geht oder ums Organisieren, dann helfe ich beim Umzug gerne mit. Und überall, wo keine Tastatur dran ist, dann lasse ich auch die Finger davon. Detlef, wenn Menschen, die den Podcast gehört haben, Lust haben, sich mit dir zu vernetzen, wo können sie das tun und wo finden sie Informationen zu RLS? Das schreiben wir selbstverständlich auch in die Shownotes mit rein, aber damit auf der Tonspur einmal die Kontaktmöglichkeiten da sind.
Ja, einmal natürlich dann auf unserer Webseite, www.rls.de. Ne? LinkedIn, da sind sehr viele aktuelle Dinge, die da drin stehen. Ich hoffe auch nächste Woche, das wäre dann wahrscheinlich, dann sendest du schon oder danach wird er gesendet, sind wir in Berlin bei den als Finalist bei den Deutschen Druck- und Medien Awards. Da hoffen wir dann auch wieder erfolgreich zu sein. Das würde uns natürlich sehr freuen. Auch da wird es dann sicherlich über LinkedIn dann wieder Informationen zu geben. Ja, Instagram natürlich dann auch über die normalen Kanäle. Und ja, ansonsten per Mail zu jeder Zeit sehr gerne, immer wieder.
Perfekt. Dann sage ich schon mal Dankeschön, selbstverständlich. Die Links packen wir unten mit rein. Danke, Detlef, für deine Zeit. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest?
Sehr gerne. Ja, ich möchte nur alle ermutigen, trotz der schweren Zeiten, die auch teilweise da sind und der Umbrüche und Krieg und was wir alles so haben, einfach positiv nach vorne zu schauen, dass man ein bisschen menschlicher wieder untereinander wird. Genießt einfach diese Zeit in der Familie und es ist eine schwere Zeit und wenn man dann andere Länder sieht, was da so passiert, glaube ich, können wir froh sein, dass wir trotzdem in so ruhigen, in Anführungsstrichen ruhigen Zonen leben und manchmal regen wir uns über Sachen auf, die vielleicht ein bisschen banal sind und da sollte vielleicht jeder mal sich wieder besinnen und mal schauen, ist das wirklich so schlimm? Also einfach weitermachen und ich hoffe auch, dass sich das politisch hier ein bisschen beruhigen wird und wieder bessere Wege kommen und dann wird auch alles wieder gut.
Prima. Detlef, erneut ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst, mit uns ein bisschen darüber geplaudert hast, was da draußen in der Agenturwelt gerade so los ist und gerade bei euch.
Sehr gerne.
Für euch da draußen sei noch mal gesagt, wenn ihr dranbleiben wollt, macht das gerne. Abonniert gerne oder schaut montags morgens auch gerne im Social Media Schnack Update, Live Talk, überall da, wo es Videos gibt, mit rein. Und selbstverständlich hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute, bis dahin. Bye, bye. Noch ein kleiner Nachtrag, denn die Preisverleihung ist mittlerweile Geschichte und RLS Jakobsmeier aus Paderborn hat den zweiten Platz, also Silber, beim Deutschen Druck- und Medien Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu nachträglich.
Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.